Hi, ich bin Pascal. Herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast. Ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Wow, ja, ein ganz spannender und aufregender Moment gerade für mich. Es ist die erste Folge meines neuen Podcasts. Hallo an alle, die zuhören. Hallo an alle, die bei YouTube zugucken. Warum das hier alles so ist, wie es ist, das habe ich euch ja in einem kleinen Erklärvideo vorab schon erzählt. Und jetzt möchte ich euch endlich meinen heutigen Gast vorstellen zur Premierenfolge, denn es ist quasi das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich sozusagen auf dem Weg in mein Schlafzimmer durch eine kleine Sicherheitskontrolle musste. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ist da. Moin und hallo.
Moin, freue mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, erst recht. Wir haben uns ganz kurz vorab auf das Du geeinigt. Und ich freue mich vor allem auch deswegen wahnsinnig, dass du da bist und finde das so großartig, weil ich weiß, wie viel du zu tun hast momentan. Es gab ja gerade Anfang Mai diese kleine familiäre Veranstaltung in Berlin mit zwei Wahlgängen. Kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Aber gerade weil du so viel zu tun hast, erstmal vorab die Frage, liegst du gemütlich?
Doch. Also ich liege zwar auf der rechten Seite, das ist nicht meine Schokoladenseite im Bett, aber es geht bei dir ja nicht anders. Aber ich habe mich daran gewöhnt.
Okay, Teil 2 mit Daniel Günther, dann in Zukunft, dann wechseln wir. Also das heißt, bei dir zu Hause, deine Frau liegt rechts und du links?
Ja, das haben wir so ausgedealt.
Warum liegst du lieber am Fenster? Nee, wobei, hier liegst du ja auch am Fenster. Hat das einen Grund?
Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil ich Linkshänder bin oder so.
Ah, okay. Man
hat mir noch keine vertieften Gedanken darüber gemacht. Ich habe sie einfach so eingependelt.
Ja, naja. Und du fühlst dich hoffentlich nicht unwohl, wo wir gerade beim Thema Bett sind, dann von der Kamera gefilmt zu werden. Also
zugegebenermaßen mache ich das zum ersten Mal.
Ich dachte, der witzig wäre es gewesen, wenn du gesagt hast, du, kein Ding, kenne ich von zu Hause. Podcast noch keine 2 Minuten alt, zack, morgen Bildartikel. Der erste. Nein, also ich finde es ganz großartig, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Darf ich dich fragen, was du gedacht hast, als vor ein paar Monaten von mir die Anfrage kam, ob du beim Podcast mit dabei sein willst, dich hier hinlegen willst?
Ich habe ja sehr spontan sofort ja gesagt, ja, wenn ich mich richtig dran erinnere.
Ja, allerdings.
Und ich würde mal sagen, wenn du es nicht gewesen wärst, dir diese Anfrage gestellt hätte, hätte ich, glaube ich, ein bisschen länger drüber nachgedacht. Aber bei dir war für mich irgendwo eine gewisse Logik dahinter, dass du danach gefragt hast. Und dann habe ich auch gesagt, das war auch eine ungewöhnliche Situation.
Also ja.
Das, wie gesagt, auch noch nie so gemacht, also so im Liegen. Und man muss auch sagen, man spricht wahrscheinlich auch ein bisschen anders, wenn man so liegt, könnte ich mir vorstellen. Also ich muss mich zumindest ein bisschen mehr zusammenreißen, um das so hinzukriegen. Ja, sonst hat man immer irgendwie eine gewisse Haltung, dann egal, ob man sitzt oder steht. Aber im Liegen habe ich es nicht ausprobiert. Wir haben ja auch keine Testphase vorher gemacht.
Nee, das war ja auch Sinn der Sache. Also wenn es zu klosig wird, dann sagst du bestimmt, oder du kriegst ein Kissen sonst noch drunter.
Das stimmt. Oder ich drehe mich einfach nachher mal auf den Bauch und rede dann mal gucken, ob ja, das besser klappt. Ja.
Ich meine, wir haben uns kennengelernt. Das ist jetzt gut 5 Jahre her. Da ging es gerade mit Corona los. Irgendwie könnte man fast sagen, schließt sich auch fast so ein bisschen Kreis damit, dass du jetzt deswegen hier bei mir im Bett liegst wegen dieses Themas. Auf der anderen Seite warst du tatsächlich mit der Erste, an den ich gedacht habe, wo ich gedacht habe, dich möchte ich gerne fragen, einfach weil ich gemerkt habe, dass das bei uns da damals schon gefunkt hat.
Das stimmt. Also wir haben ja ein formales Interview geführt. Ich war ja bei dir tatsächlich damals in der Sendung, weil ich ja auch einfach ein bisschen aufgeklärt habe über Regeln, die wir machen, warum wir auch bestimmte Maßnahmen ergreifen.
Ja.
Und wir haben ja da auch Hörerfragen auch zwischendurch eingeblendet. Genau. Also von daher war es ja eher ein dienstliches Gespräch, was wir damals geführt haben. Aber in der Tat, ich habe mich da auch echt wohl in der Sendung gefühlt. Und ich glaube, wir haben auch eine ganz gute Zuhörer- und Zuhörerinnenquote, wenn ich das richtig entsinne. Sinne.
Ja, absolut.
Und da die Leute zumindest nicht gelangweilt.
Nee. Ach du, wir haben ja bei den Themen sowieso nicht. Wir haben ja da schon gesprochen über Impfpflicht, über Maskenpflicht, über Schulschließung, über alles. alles, was dann ja leider noch über uns so hereingebrochen ist in dieser Zeit. Und ja, dann mal Butter bei die Fische. Also ich liege ja seit anderthalb Jahren größtenteils jetzt hier im Bett. Jetzt momentan geht es mir zum Glück ein bisschen besser. Ich konnte dich ja auch an der Tür empfangen. Darüber bin ich natürlich sehr glücklich. Aber es gibt halt eben immer noch hunderttausende Menschen bei uns in Deutschland, denen es ganz anders geht, die keine Reize mehr ertragen, die mit Noise-Canceling-Kopfhörern im Bett liegen, die teilweise sich mit ihren Familienangehörigen nicht unterhalten können. Wenn du dir das so anguckst, diese hunderttausenden Betroffenen und trotzdem so wenig Forschung, wie erklärst du dir dieses Missverhältnis?
Naja, man muss ja sagen, dass also auch als Corona ja selbst gekommen ist, was ja zum Teil auch Ursache auch für den Ausbruch auch von Krankheiten aller Voraussicht nach ist, muss man ja sagen, musste man ja vollkommen neu auch anfangen, ne? Weil da ja dann auch erst Forschung aufgebaut worden ist. Und so ist es halt oft so, dass wenn medizinische Dinge passieren, die völlige Neuerungen erfordern, dass man dann eben auch erst langfristige Studien machen muss, gucken muss, ne? Dass man genügend Erkenntnisse hat, um dann auch eben zu wissen, wie man bestimmte Dinge behandelt. Und das ist natürlich für diejenigen, die davon betroffen sind, auch frustrierend. Ne? Wenn man mit Krankheiten konfrontiert ist, wo die Forschung schon viel weiter ist, ist es eine vollkommen andere Situation. Aber wir versuchen ja auch bei uns in Schleswig-Holstein da viel auch zu machen, auch an Beratung, auch Allgemeinmediziner zu unterstützen, dass die Betroffenen eine möglichst große Hilfestellung bekommen. Aber in der Tat, ich spreche auch mit vielen Menschen, die betroffen sind oder sich für Betroffene einsetzen. Da ist schon wirklich auch noch eine ganze Menge, was wir wirklich auch tun müssen in dem Bereich.
Ja, zumal ja auch ganz viele Betroffene immer noch psychosomatisiert werden. Also das ist ja auch was. Ich kenne tatsächlich niemanden, bei dem es nicht auf die Psyche geschoben worden wäre. Und da sprechen wir natürlich auch von Ärztinnen und Ärzten, ja, denen einfach das Wissen fehlt ein Stück weit. Ne? Also ich würde jetzt niemandem zum Vorwurf machen, dass er jetzt einfach, weil er keine Ahnung hat, sagt, dann gut, dann machen wir mal eine F-Diagnose raus und schicken jemand in eine psychosomatische Reha. Aber wir reden ja einerseits von Versorgung, die verbessert werden muss. Das hast du gerade gesagt. Aber da geht es ja natürlich auch ganz viel um Weiterbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen für Ärztinnen und Ärzte, ne?
Genau, also was wir ja auch damit machen, wir haben ja zwei Ambulanzen auch eingerichtet, ja. Eine in Lübeck und eine in Kiel, jeweils für Kinder und dann für Erwachsene. Und die machen ja auch genau das, ne, dass sie auch Hausärzte entsprechend auch schulen, damit die wissen, wie sie damit umgehen, auch in unseren Gesundheitsämtern. Ich habe selbst auch im persönlichen Bereich einen wirklich sehr guten Freund, der auch davon betroffen ist auch, ich sag mal, mit den Gesundheitsbehörden auch in Kontakt gekommen ist. Also von daher kenne ich auch die Situation, dass alles auch mal schnell abgetan wird, nach dem Motto, das ist eher eingebildet und das ist gar nicht bei Ihnen wirklich eine Krankheit. Und gibt es ja auch Leute, die sagen, oh, Corona, gibt es das überhaupt? Wird natürlich auch durch Schulung und durch Fortbildung weniger, aber diese Situation, und ich glaube, das sind viele Betroffene, die gibt es schon auch überall mal. Und was sollen wir mehr tun, als Aufklärung zu betreiben, Fortbildung auch anzubieten, damit, ich sag mal, dieses Netz auch an Beratung möglichst engmaschiger auch in unserem Land wird.
Ja, ganz, ganz wichtig. Ich war vor ein paar Wochen am UKSH in Lübeck, weil eine meiner Versicherungen mich wieder mal zu einem psychiatrischen Gutachten eben deswegen geschickt hat, obwohl es ja schon jede Menge Facharztbefunde gab, die vorlagen. Und ich fand das ganz interessant, dass eine der Gutachterinnen, mit denen ich da gesprochen habe, das war zum Glück eine sehr angenehme Begegnung, weil die wusste, wovon ich spreche, die konnte das alles einordnen. Die sagte, naja, also wenn wir über so Themen auch wie Erwerbsminderungsrente oder sowas sprechen, sagte sie, wenn ich Ihnen jetzt eine psychosomatische Diagnose stellen würde, wäre das alles überhaupt kein Problem, kriege ich Sie ganz ohne Probleme in die Erwerbsminderungsrente bei ME/CFS oder auch bei der Kopfgelenksinstabilität, wo es ja auch immer mehr Forschung gibt, dass das extrem zusammenhängt, sagt sie, da habe ich fast keine Chance, um sie da irgendwie reinzukriegen. Sie bildet sich privat weiter und sagte auch, ich würde mir viel mehr interdisziplinäres Arbeiten wünschen, ich würde mir viel mehr fachübergreifendes Arbeiten wünschen und vielleicht auch sowas wie verpflichtende Fortbildungsmaßnahmen auch in dem Bereich.
Ja. Also. Ja, und dazu wird man hoffentlich dann irgendwann auch mal übergehen können. Das ist so. Aber ich meine, so ist es natürlich bei vielen Krankheitsbildern, dass sozusagen Forschung auch immer intensiver, immer besser wird. Also sag mal, bei mir im persönlichen Umfeld, meine Mutter ist gestorben, als ich 17 Jahre alt war. Die ist an Leukämie gestorben.
Das tut mir leid.
Und die hat damals eine Leukämie gehabt, wo einfach überhaupt noch nicht genügend erforscht worden ist. Da gab es ja Stammzellenforschung und all das gab es zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht. Und da gab es hochaufwendige Forschungsuntersuchungen in den Vereinigten Staaten, wo man, und das kennst du ja auch, Zehntausende, Hunderttausende von Euro damals bezahlen musste. Ja. Und heute hat sich die Medizin in den Bereichen so entwickelt, dass man das alles auch therapieren und auch heilen kann. Also meine Mutter hätte heute so weit, wie die Medizin bei uns ist, behandelt werden können. Und damals gab es das auch alles nicht. Und so ist es eben immer mal wieder, wenn sozusagen neue Dinge da sind, die man erforschen muss, dass das immer besser, immer engmaschiger wird, man auch aus Fehlern lernt. So kommen ja auch Forschungsergebnisse zusammen. Aber es ist natürlich für Menschen wie du, die davon betroffen sind, auch keine hilfreiche Antwort, wenn man sagt, naja, irgendwann später wird es an der Stelle besser werden. Und deswegen versuchen wir in den Bereichen ja auch stetig auch Geld reinzustecken und auch voranzukommen.
Ja, aber es hilft, ne? Es macht Mut, es macht Hoffnung. Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache. Und vor allem, was ich mir auch immer wieder denke, ist, das ist nun mal der Kern von Wissenschaft. Wissenschaft bedeutet ja nicht, schon alles zu wissen, sondern halt weiter zu forschen. Und das ist ja das, was ganz viele engagierte Menschen auf dieser Welt gerade tun, auch in diesen Bereichen, die halt über den Tellerrand hinausgucken, die was herausfinden möchten. Und natürlich brauchst du dafür halt Geld. Das ist natürlich der Klassiker. Es braucht Forschungsgelder. Da strugglen auch gerade einfach ganz, ganz viele. Welche Rolle spielt Politik da oder kann Politik spielen, wenn es auch um Forschungsgelder geht?
Naja, kann auf jeden Fall eine große Rolle spielen und müssen wir auch. Deswegen habe ich das eben ja auch geschildert, dass wir ja bewusst bei uns in Schleswig-Holstein als ein Land ja auch entschieden haben, dass wir in diesen Bereichen auch Forschungsprojekte machen. Wir haben da ja erhebliche Millionen auch bei uns in Schleswig-Holstein investiert. In anderen Ländern wird auch eine Menge gemacht. Aber klar ist das auch am Ende ein bisschen eine politische Verteilungs- und Prioritätenentscheidung, wie viel Gelder man in diesem Bereich auch zur Verfügung stellt.
Ja. Ja, ich frag auch deshalb, weil mich natürlich klar einerseits deine Meinung als Ministerpräsident, als Politiker interessiert, weil du ja auch quasi ein Stück weit die Verantwortung für deine Bürgerinnen und Bürger spürst, aber weil man ja auch merkt, dass das ein unfassbar emotionales Thema ist, unfassbar emotional aufgeladen, ja auch zu Recht, wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, also es sind alleine 80.000 Kinder in Deutschland betroffen, du bist selber Papa, da blutet einem doch das Herz.
Auf jeden Fall. Also das, klar, man würde am liebsten natürlich überall noch mehr auch in den Bereichen tun. Am Ende sind Mittel trotz alledem auch endlich. So, und das muss man als Politiker auch akzeptieren, dass man nicht überall da, wo man selbst auch sagen würde, da muss jetzt aber auf jeden Fall so schnell wie möglich mit Hochdruck alles getan werden. So ist es eben nachher auch nicht, sondern man muss schon auch gucken, wie man die Dinge auch oder wie man das Geld auch verantwortungsbewusst auch einsetzt, aber richtig ist. Und ich habe mich ja auch mit den betroffenen Gruppen auch in Schleswig-Holstein unterhalten, dass das schon auch wirklich ein sehr gravierendes Feld ist und wirklich viele Menschen davon betroffen sind. Das ist ja ohne Zweifel wirklich der Fall.
Ja, und vor allem ist es eins, was uns noch sehr, sehr lange beschäftigen wird. Also das ist ja auch nicht wegzudiskutieren. Aber wenn du das gerade so erzählst, ne, dass man natürlich auch, dass die Möglichkeiten endlich sind, hast du auch dann Momente, als nicht als Ministerpräsident Daniel Günther, sondern vor allem auch als Daniel manchmal zu Hause, wo du dann am liebsten einfach in ein Kissen schreien möchtest?
Ja, also das gibt unterschiedliche Situationen im Leben eines Politikers, wo man das manchmal hat. Aber ich bin schon jemand, der sagt, bestimmte Dinge kann man eben auch nicht einfach so ändern. Das muss man halt in der Politik lernen. Ne? Also wenn man in einem Bereich aktiv ist, dann ist es natürlich auch immer leicht zu sagen, das ist sozusagen der Bereich, wo jetzt alles getan werden muss. Und als Politiker hat man halt ganz viele Bereiche und Menschen, die auf einen zukommen und alle sagen, aber es geht doch nicht, dass da nicht investiert wird. Ne? Weil wir beide reden jetzt über Forschung bei Krankheiten. Dann gibt es Gruppen, die sagen, ihr müsst aber alles sozusagen in Bildung stecken. Das ist ja das Wichtigste in unserer Gesellschaft, dass unsere Kinder und Jugendlichen auch wirklich gut ausgebildet werden, würde ich sagen, ist auch richtig.
Ja, ja, ja.
Und von daher, aber es ist halt ja eben nicht so, dass man sich das alles, was man sich wünscht, auch leisten kann. Und das muss man einfach als Politiker auch mit ein bisschen, will ich sagen, Gelassenheit ist ein falsches Wort in dem Zusammenhang, aber man muss einfach sich irgendwann mal damit abfinden, dass man nicht allem am Ende auch gerecht werden kann.
Ja, jeder zuppelt und zerrt an dir rum, aber das bist du ja von zu Hause aus dem Familienleben dann ja auch ein Stück weit gewöhnt. Ja, wobei, du hast es ja auch gerade gesagt, es gibt ja auch Organisationen in jedem Bundesland, die sich da viel drum kümmern, Patientenorganisationen, die sich da einsetzen, und man kann auf jeden Fall mal festhalten, dass da zivilgesellschaftlich ganz, ganz viel passiert, also Menschen, die sich engagieren, die Plakataktionen planen, es gibt richtig viele ganz tolle Vereinigungen, und auch die Politik, kann man sagen, ich glaube, das spürt man. Kommt gerade so aus dem Quark, auch was Forschung angeht. Dorothee Bär hat vor ein paar Tagen, neue Forschungsministerin, ja gesagt, Long-Covid, ME/CFS müssen auf jeden Fall weiter erforscht werden, müssen wir es machen. Und hat es ja auch in Koalitionsvertrag geschafft. Steht genau. Ja, auf jeden Fall drin.
Ja.
Damit sind wir in Berlin. Ich hatte ja schon mal ganz kurz vorhin angerissen, dass es da diese Wahlveranstaltung gab. Ich sag mal so,
verdrängt.
Ja, vor allem auf der Inhaltsebene hast du jetzt schon 100 Interviews zu dem Thema irgendwie gegeben. Hättest du eigentlich nicht, ohne dich jetzt in eine doofe Situation bringen zu wollen, hättest du nicht Bock auf Bundeskanzler eigentlich gehabt? Also warum Friedrich oder Markus?
Ich bin ja Ministerpräsident in diesem schönen Bundesland und ich mache das wirklich wahnsinnig gerne. Und ich bin auch noch 2 Jahre gewählt. Und so lange mache ich das auf jeden Fall noch. Das habe ich immer gesagt. Von da habe ich mir diese Frage derzeit überhaupt gar nicht gestellt.
Okay, ja, alles klar. Ich weiß, ich habe halt, also wir freuen uns natürlich nicht. Ich habe von so unfassbar vielen Menschen ja gelesen, die gesagt haben, nein, gut, dass er das nicht mal, wir wollen den hier behalten bei uns im schönen Schleswig-Holstein. Aber so der Hintergrund dieser Frage, warum mich das auch schon so lange umtreibt, ist einfach, dass ich wirklich niemanden kenne. Ich kenne niemanden, der dich nicht mag. Egal aus welcher Altersgruppe, egal aus welcher Partei. Ich habe die Tage noch mit einer wirklich guten alten Freundin, liebe Grüße Maria, gesprochen, die seit 1000 Jahren bekennende Linkswählerin ist und die halt, ich weiß, deswegen bringe ich das Beispiel, die gesagt hat folgenden Satz, sie hat gesagt, Daniel Günther ist für mich ein Einhorn. Ja, deswegen ist so ein schönes Kompliment.
Ich hoffe, das meint sie positiv.
Ja, natürlich.
Aber ich mag Einhörner, also von daher meine Kinder auch. Also
ja,
ja. Nee, das ist aber lieb, dass du das sagst, aber ich könnte dir ein paar Leute nennen, die mich nicht mögen, aber ich will dir dabei nicht helfen.
Okay, dann machen wir da schnell einen Deckel drauf, aber so ganz grundsätzlich vielleicht mal für die Leute, die überhaupt keinen politischen Einblick haben, wie funktioniert das denn so im Vorfeld? Also klar, bestimmt die Partei den Kanzlerkandidaten, wer jetzt dann da antreten soll für die Partei, aber wie klärt man das intern im Vorfeld? Gibt es da WhatsApp-Gruppen und dann sagt man, du Friedrich, hast du Lust, Armin oder Markus? Wie auch immer.
Naja, das Erstaunliche in der Politik ist, dass über solche Sachen meistens gar nicht so wahnsinnig viel geredet wird. Also man denkt ja immer, dass da lauter Runden stattfinden, wo andauernd über solche Dinge geredet wird. Aber es gibt ja einfach auch so ein paar Gesetzmäßigkeiten in der Politik, ob man die gut oder nicht gut findet. Aber wenn zum Beispiel jemand wie Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden gewählt wird, Fraktionsvorsitzender ist, selbst ja auch Kanzlerkandidat werden will, dann gibt es eigentlich erstmal wenig Gründe, warum da jemand gegen antreten sollte. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn jemand schon mal eine Mehrheit auch in der Partei bekommen hat und da auch Unterstützung bekommen hat in der Fraktion, dann zeigt es ja auch, dass er auch einen gewissen Widerhall und Unterstützung hat. Und von daher habe ich zumindest kaum wahrgenommen, dass es große Diskussionen mal darüber gegeben hat und auch nicht irgendwelche internen Klüngelrunden, die man sich ja manchmal vorstellt. Also eigentlich war das ein ziemlich klarer Selbstläufer, dass Friedrich Merz, wenn er den zugreift, und das war ja eigentlich immer, stand immer außer Frage, dass er es tut, dass er dann auch die Unterstützung am Ende bekommt.
Zumindest aus der eigenen Partei größtenteils, klar, auch wenn es dann da ja Anfang Mai dann doch noch erst spannend gemacht hat. Sagen wir es ja, einfach mal so.
Es muss ja nicht aus der eigenen Partei gewesen sein.
Ja, man weiß es ja. Man weiß, ich wollte gerade sagen, man weiß es ja nicht genau. Ne? Ich meine, das ist wäre jetzt alles Spekulatius. Da geht es ja auch um Thema, vielleicht doch nochmal einen Denkzettel verpassen zum Thema Koalitionsverhandlungen und so weiter und so fort. Aber da brauchen wir gar nicht so detailliert drauf einzugehen. Aber ich höre schon raus, also du bist grundsätzlich aber mit dem, was da jetzt gerade passiert ist, wie es läuft, so innerlich zufrieden.
Ich bin schon sehr gespannt darauf, ob das, was jetzt auch im Koalitionsvertrag drin steht, jetzt auch, ich sag mal, mit größerem Einvernehmen und mit mehr Zusammenarbeit dann auch innerhalb einer Regierung einfach wirklich angepackt wird. Also ich glaube, darauf kommt es echt entscheidend an, denn die Leute sind ja schon ziemlich gepestet, auch, oder nicht die, das ist immer ein bisschen pauschal, aber schon viele Leute sind ja auch echt ein bisschen verdrossen von dem, was so die demokratischen Parteien für eine Performance in den letzten Jahren auch abgegeben haben. Und da steht jetzt schon echt eine große Aufgabe davor. Also wenn jetzt in den nächsten 4 Jahren das nicht sich wirklich sichtbar ändert, dann wird es 2029 noch problematischer, was so die politischen Ränder angeht. Und da haben die halt echt eine große Aufgabe. Und von daher bin ich auch wirklich sehr unterstützend auch gegenüber der Bundesregierung, weil ich einfach glaube, die müssen es jetzt halt auch wirklich packen. Und je weniger man da eine riesen Debatten führt, sondern einfach mal sagt, dann lass die Dinge auch regeln, desto besser ist es dann, glaube ich, am Ende auch.
Ja, ich meine, der große blaue Elefant steht so oder so im Raum. Ne? Also ich meine, der lässt sich ja nun mal nicht wegdiskutieren. Also umso wichtiger ist das, finde ich, auch, was du gerade gesagt hast. Aber mich interessiert halt auch einfach, deswegen frag dich danach, wie zufrieden du damit bist, was Daniel Günther auch denkt, wenn er dann, also was geht dir durch den Kopf, wenn du von Berlin nach Kiel gefahren wirst, guckst aus dem Autofenster, lässt den Blick so ein bisschen schweifen, irgendwie ist da, machst du schon ganz andere Themen da im Kopf oder ist das was, was du auch mit nach Hause nimmst?
Nee, das ist tatsächlich auch immer eine gute Strecke. Da sitze ich ja meistens im Auto und freue mich auf Schleswig-Holstein und habe einfach auch manchmal, wenn ich nicht gerade telefoniere oder irgendwelche Unterlagen lese, dann auch Zeit ein bisschen nachzudenken. Und da denke ich natürlich schon immer auch so ein bisschen über diese Berliner Blase so ein bisschen. Das ist ja dann doch immer wie so ein Raumschiff, wenn man sich da befunden hat, tatsächlich auch nach. Ne? Und frage mich immer, warum ist eigentlich Berlin auch in der Diskussionskultur so anders als bei uns in Schleswig-Holstein. Ne, also das ist ja schon ein Riesenunterschied. Also gut, man ist natürlich auch medial ganz anders unter der Beobachtung. Gut,
bei 365 Radiosendern alleine im Berliner Stadtgebiet ist
das genau, ja auch. Genau, das ist schon auch noch was anderes als hier. Aber du hast halt kaum Vertraulichkeiten. Du kannst keine Gespräche führen, ohne dass da irgendwas rausgeht. Und ich glaube, da liegt einfach kein Segen drauf, wenn man so Politik macht. So. Und das sind schon auch Gedanken, die ich mir dann häufiger mal mache und auch sage so, lass mal möglichst wenig von Berlin nach Schleswig-Holstein mitnehmen, sondern,
sondern
eher umgekehrt.
Ja, ich habe meinen ersten Mietvertrag vor ganz, ganz vielen Jahren hier in Schleswig-Holstein per Handschlag unterschrieben. Das ist halt einfach, ja gut, wir haben dann hinterher doch noch was aufgesetzt, aber, aber es ist halt einfach eine völlig andere Nummer, ne? Aber ich finde das einfach spannend und finde aber auch schön, dass du dieses Gespür dafür hast, einfach zu sagen, okay, jetzt komme ich halt wieder nach Hause. Und das ist ja dann noch was anderes, wenn man dann Berlin so ein bisschen hinter sich lassen kann und dann mit der Familie abends am Essenstisch sitzt und da einfach eine ganz andere Energie herrscht als das, was du da rund ums Regierungsviertel halt hast in Berlin, ne?
Ja, absolut. Also das ist ja auch einer der Gründe dafür, warum ich vorhin deine Frage nach Berlin auch so beantwortet habe, wie ich sie beantwortet habe. Also das ist schon, muss man sich groß überlegen, ob man in Berlin wirklich dann Politik macht, wo man dann 30 Wochen im Jahr komplett in der Bundeshauptstadt ist, nicht nach Hause kommt, seine Familie auch nicht sieht. Ja. Als Ministerpräsident penne ich halt 6 Tage die Woche zu Hause und bin mal einen Tag irgendwie unterwegs. Und das ist schon für mich auch ein sehr, sehr wichtiges Argument, um nicht zu sagen, wahrscheinlich das Entscheidende, warum ich wirklich sehr, sehr gerne in Schleswig-Holstein Politik mache.
Verstehe ich sehr, sehr gut. Und gibt es trotzdem abends im Bett mit deiner Frau dann auch nochmal politische Gespräche oder hat das da gar keinen Platz?
Im Bett nicht, aber abends schon mal, wenn wir auf der Couch sitzen, das passiert schon. Ja.
Okay.
Also meine Frau hat leider die Angewohnheit, dass sie immer abends schon die Zeitung des nächsten Tages liest und mir davon erzählt. Ich hab mich mit Medienkonsum extrem diszipliniert, einfach damit ich nicht mich 24 Stunden mit Politik beschäftige. Also früher habe ich tatsächlich auch Zeitungen oft abends gelesen. Das mache ich eigentlich gar nicht mehr, sondern das wird dann morgens konsumiert. Wir machen eine Presselage und so. Denn ich glaube, wir müssen in der Gesellschaft auch wieder stärker lernen und nicht ständig diesen Medienkonsum auch auszusetzen. Ich glaube, dass diese schlechte Stimmung und dieser Pessimismus auch was damit zu tun hat, dass man halt nur beballert wird von
Wahnsinn,
Medien.
Ne?
Du hast ja, ich sag mal, früher, als ich klein war und mit meinen Eltern oder noch bei meinen Eltern dann gewohnt habe, da gab es halt morgens eine Tageszeitung, dann hat man das gelesen, dann ist man aus dem Haus gegangen und abends wurde dann vielleicht noch die Tagesschau geguckt. Und ansonsten hat man halt die Welt sich selbst überlassen und hat sein Leben gelebt.
Ja.
Und heute, ganz ehrlich, mit so einem Smartphone, plopp, 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 plopp. Und dann wundert man sich, dass die Leute alle ein bisschen bekloppt werden.
Das ist einfach so. Ja, da ging es dann zu Hause eher so um die Schulhofprobleme und solche Geschichten. Halt die Dinge, die wirklich direkt mit einem zu tun haben. Und nicht vielleicht auch ganz viele Dinge, von denen ich depressiv werde, von denen ich aber vorher weiß, dass ich da eh keinen Zugriff drauf habe, beziehungsweise vielleicht eh nichts machen kann. Ja, guter Impuls, vielleicht mal einen Podcast weniger machen und dafür...
Das wollte ich damit nicht sagen.
Dafür
das ist natürlich total anspruchsvoll hier und jedem empfohlen.
Ja, es ist einfach eine großartige Möglichkeit. Ich habe das auch schon so oft im Vorfeld gesagt. Also natürlich erfinde ich das Rad nicht neu. Ich habe mir auch ganz lange Gedanken darüber gemacht, ob ich das machen möchte, aber habe mich dann einfach dazu durchgerungen zu sagen, nee, ich möchte dieses Medium einfach nutzen und die Möglichkeiten, die man damit hat, auch auf die Erkrankung aufmerksam zu machen, weil du ja auch, du kennst es ja selbst im Umfeld eines Mediums wie Radio zum Beispiel oder Fernsehen ist ja immer alles durchformatiert. Du hast nur eine bestimmte Zeit und da muss noch dies gemacht werden und das gemacht werden und dann musst du es ja irgendwelchen Redaktionskonferenzen recht machen oder irgendwelchen Direktoren oder was weiß ich. Das ist einfach eine ganz andere Geschichte hier.
Musst du hier mit niemandem das abstimmen? Kannst du das alles
mit meiner Frau, ne? Aber das
muss ja nicht einfacher sein als
nee. Das hast mich in die Ecke getrieben. Nein, Schatz, ich liebe dich.
Ich hoffe, sie guckt den nicht.
Sie hört dann eher, wenn sie mit der Kleinen unterwegs ist. So, pass auf, du, wir wissen ja jetzt, auf welcher Seite im Bett Daniel Günther zu Hause liegt. Wie sieht denn dein Nachttisch aus?
Mein Nachttisch? Mhm. Da steht ein Wecker drauf.
Bist du sonst Loser? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Also bei mir ist wirklich absolute Pflicht, wenn mein Wecker morgens um 6 klingelt, dann mache ich ihn aus und stehe auf. Das ist ein Automatismus.
Beeindruckend.
Ja, aber das liegt bei mir auch wirklich daran. Ich habe früher, oder ich habe immer, wenn ich damit mal das einreißen lasse, liegen zu bleiben, dann habe ich einfach gemerkt, dass ich dann am Tag nicht fitter bin. Mhm. Ich finde, wenn man so dieses so langsam aufstehen, so 20 Minuten noch rumdösen, dann bin ich danach deutlich unfitter. Und deswegen brauche ich halt diese Rituale, sofort aufstehen. Ich dusche dann ja auch immer eiskalt, damit ich so in den Tag reinkomme. Und wenn das gewährleistet ist, dann bin ich den ganzen Tag fit.
Ist so auch der erste Sieg des Tages immer. Ja, das nimmt dann keiner mehr weg, wenn man es mal aus dem Bett geschafft hat. Okay, Wecker hast du gesagt, was noch?
Ja, eine Lampe. Mhm. Also eigentlich liegt da vielleicht mal irgendwas versehentlich ein Kopfkissen oder was da nicht hingehört, aber ich hab keine Medien da. Also das ist
okay, aber ist schon mal gut,
Und in der Regel, also ich lese auch nicht im Bett, also, sondern das mache ich tatsächlich.
Ja, da schlafe ich sofort ein.
Genau, das ist bei mir auch so. Da Seite 5 erreicht und dann penne ich wieder. Und vor allem, ich muss dann jedes Mal auch die Seiten nochmal wieder neu lesen. Und selbst die Seiten, die ich wach gelesen habe, vergessen habe.
Ist das Buch nie fertig?
Nee, das stimmt. Ja.
Was würdest du denn meinen, gehört in meinen Nachttisch dann hier noch rein, in unsere brandneue Kategorie?
Nee, ich habe dir Schokolade mitgebracht.
Damit ich mich noch mehr vollklecke als sonst eh schon immer.
Ja, ich durfte es ja nicht erzählen, dass du dich bekleckert hattest, als du angerufen wurdest
wegen des Podcasts. Jetzt müssen wir es erzählen. Also die Geschichte dahinter ist, dass ich Daniel vertraut habe und erzählt habe, dass ich das T-Shirt, was ich jetzt anhabe, noch waschen muss, weil ich es kurz vor der Aufzeichnung leider mit Schokolade vollgekleckert habe. Vielleicht macht mich das auch einfach ein bisschen sympathisch.
Und ich wollte ihm helfen, weil es ja jetzt wieder sauber ist, dass es auch wieder dreckig wird.
Ja man lebt halt damit, ne? Schokolade. Das ist. Aber ich glaube, ich habe schon gesehen, nicht nur Schokolade, ne? Da liegt ja noch was. Zeig mal.
Ich habe mir gedacht, bin ich zu hören, dass ich das hier noch mitbringe,
das ist so damit du großartig.
Dich weiter bekleckern kannst. Und ich weiß ja, dass du den FC Bayern eigentlich auch ganz cool findest, ne?
Wir sind doch beide Vereinsmitglieder. Wir brauchen nicht so zu tun, das hätten wir uns noch nie vorher. Wir haben ja uns, Daniel. Das ist in Schleswig-Holstein ein großes Problem, wenn man das so offen zugibt.
Ja, das stimmt. Und ich, hier, guck mal, da sind sogar die ganzen Unterschriften der Bayern-Spieler mit drauf. Kann man das sehen?
Ja, das müsste, wenn du es einmal...
Guck.
Ach, großartig.
Das ist aber nicht für mich.
Das ist für mich. Wir müssen das dazu sagen, Daniel hatte mir das schon angekündigt, dass er, dass er das für mich klar gemacht hat. Jetzt ist quasi offizielle Übergabe. Das ist ja, wer weiß, was das ist. Das ist ja unfassbar. Das ist das Aktuelle. Gut, dass die Saison auch so ausgegangen ist, jetzt wie sie ausgegangen ist, noch wenigstens. Ja, genau. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Das ist großartig. Ein Bayern-Trikot mit allen Unterschriften. Das kommt natürlich nicht in die Schublade, aber die Schokolade... Und da kann ich jetzt schon, kann jetzt schon sagen, wenn du dann wiederkommst das nächste Mal, wirst du wieder sagen, die Schublade ist leer.
Ja.
Schokolade ist ja vergänglich. Es gibt, da gibt ja auch diese Schokoladenpackungen mit wieder verschließbar, das verstehe ich nicht.
Aber da hat der FC Bayern auch viel mitgeholfen, muss ich mal zu deren Lob sagen. Ich hatte damals mit dem Vorstand ja auch selbst telefoniert.
Mit Jan-Christian Dresen?
Ja, genau, mit Jan-Christian Dresen. Und habe ihm gesagt, dass du großer Bayern-Fan bist und ich Bayern-Mitglied, was ja für einen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten durchaus ungewöhnlich ist.
Ja.
Und da hat er mich dann auch wirklich gleich zurückgerufen und hat sich auch wirklich erkundigt, wie es dir geht. Und hat dann gleich dafür gesorgt, dass die Mannschaft das Trikot unterschrieben hat. Und
das ist ja toll. Das
hat keine Tage gedauert, dann war das per Post auch da.
Großartig.
Das war echt sehr, sehr lieb. Also FC Bayern ist eine große Familie.
Vielen, vielen Dank für das tolle Mitbringsel. An dich, an den FC Bayern fühle ich mich sehr, sehr geehrt. Glaubst du an Außerirdische?
Nö.
Hältst du es wirklich?
Hältst
du es wirklich für unwahrscheinlich, dass wir alleine sind im Universum?
Also ich, wissen tut man es natürlich ehrlich gesagt nicht. Also von daher kannst du es ja auch nicht hundertprozentig ausschließen. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass zumindest zu unseren Lebzeiten wir Kontakt mit denen haben werden. Also tut mir leid.
Ich habe so gerade gedacht, ich nehme mal noch irgendwas, worüber ich vielleicht doch noch meinen Bildartikel morgen kriege, wenn der Ministerpräsident über solche Sachen spricht.
Ja, stimmt, also meine, wenn ich das jetzt gesagt hätte, dann hätten wir wirklich auf jeden Fall in der Bild die Schlagzeile gehabt, Ministerpräsident Günther Issig sicher.
Ja, ich wollte gerade sagen, da wird er dann direkt draus gemacht und draus gedreht. Dann, ne? Nein, also ich glaube auch, also klar, du hast es ja schon gesagt, ich bin ja begeisterter Hobbyastronom, deswegen ich beschäftige mich ja sehr viel mit Raumfahrt und so. Ich glaube, dass wir sogar Leben in unserem Sonnensystem haben, aber wir reden ja jetzt nicht von intelligentem Leben, sondern eher von irgendwelchen grünen Blobs oder Mikroben oder sowas vielleicht, ne? Weil die Zutaten dafür schon da sind. Was ich ja so faszinierend finde, das ist ja dann für dich als Politiker indirekt vielleicht auch spannend, ist, dass ja, wir kriegen in Europa ja fast gar nichts mit, ne? Aber in den USA zum Beispiel, wenn man sich da anguckt, was da in den letzten Jahren im Kongress und im Senat, was es da an Anhörungen gegeben hat von Whistleblowern, die teilweise unter Eid, also ehemalige Ex-Militär-Mitarbeiter, hochrangige Flottenadmirale und ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, Pentagon-Mitarbeiter, wo ja immer mehr kommen, die sagen, wir haben längst Kontakt. So, das finde ich unfassbar spannend. Gar nicht mal, ne, weil ich mir dann immer so denke, ob das jetzt stimmt oder nicht, spielt keine Rolle, aber es regt mich an, darüber nachzudenken, was würde das mit uns machen als Gesellschaft? Mhm. Also was würde das auslösen, in den Kleinigkeiten, in denen wir uns empören, bezichtigen und so weiter und so, wenn es auf einmal hieße, ach so, apropos, übrigens, gibt noch was ganz anderes so irgendwie, ne? Den Gedanken finde ich total spannend, du nicht?
Ja, jetzt wo du es ansprichst. Ich habe mich damit noch nicht so viel auseinandergesetzt. Also ich gucke solche Filme natürlich auch gerne, wo sowas eine Rolle spielt.
Ja, die greifen ja immer nur Amerika an. Ist ja kein Wunder, dass
das
wir
stimmt,
damit
aber wirklich, ne?
wenig zu tun haben. Es ist immer das Weiße Haus, was in die Luft fliegt.
Ja, das ist richtig.
Es gibt ein paar ganz spannende neue Dokumentationen, aber die gucken wir uns nochmal zusammen an. Dann lade ich dich nochmal ein und dann gucken wir nochmal UFO-Disclosure oder irgendwie sowas.
Also auf das Thema muss ich mich besser vorbereiten, wenn wir beide darüber reden, damit ich
etwas was ich spannend finde, ist einfach, ich meine, früher waren das Themen aus der Blitz-Illu sozusagen, ne? Und jetzt ist es halt was, wo wirklich Universitäten Forschungsgelder für bewilligt bekommen, ne? Harvard, Stanford, die sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen. Wie würden wir diplomatisch zum Beispiel einen Erstkontakt gestalten? Oder sowas. Das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Aber das machen wir dann nochmal in Ruhe. Dann,
das wäre fair.
Dann in einem anderen Gespräch. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe zum Abschluss noch zwei Sachen. Das eine ist eine Frage, wo ich mir lange Gedanken darüber gemacht habe, ob ich mich trauen möchte, sie zu stellen, aber du kennst mich ja jetzt schon ein kleines bisschen und deswegen weißt du auch, dass du natürlich immer Nein sagen darfst. Das steht natürlich absolut zur Option.
Jetzt und zwar, müssen wir schneiden.
Ja. Schon. Bitte schneiden, genau. Nein, mit diesem Podcast-Projekt geht es natürlich für mich irgendwie um Gespräche, das ist völlig klar, aber es geht natürlich auch um ganz viel Sichtbarkeit für Hunderttausende Betroffene. Und ich hoffe natürlich, dass ich mit diesem Podcast-Projekt auch ein Stück weit irgendwie sowohl politisch als auch gesellschaftlich einfach was anstoßen kann und ja auch so wahnsinnig viel tolles Feedback und Rückmeldung schon bekommen habe. Und ich wollte dich fragen, ob du dir vorstellen könntest, für so ein Podcast-Projekt eine Schirmherrschaft zu übernehmen.
Für dieses hier? Ja, klar.
Da freue ich mich. Ganz kurz da vorne sitzt Frau Albers, Chefin. Vivian, Daniels rechte Hand. Das
ist meine Direktorin.
Ja. Achso, also dein Leben ist quasi bestimmt von Frauen, könnte man sagen.
Ja,
Töchter, Frau, rechte Hand.
Ja, ein paar Männer arbeiten bei uns auch.
Ja, aber kann ja wenig Besseres passieren, finde ich.
Nö, ich will mich darüber auch nicht beschweren.
So, genau. Aber du würdest so eine Schirmherrschaft übernehmen?
Ja, das würde ich machen.
Dann unterhalten wir uns nochmal ganz in Ruhe darüber, aber freue ich mich sehr, weil ich glaube, dass das für ganz, ganz viele Betroffene sehr viel bedeutet. Ich hatte mich auch unter anderem mit Peer Schleswig-Holstein, liebe Grüße, ehemals nicht genesen Schleswig-Holstein unterhalten. Die haben auch gesagt, oh Mensch, wenn man da vielleicht was machen könnte, dann habe ich gesagt, traue ich mich zu fragen. Ja, traue ich mich einfach mal. Ganz toll. Vielen Dank dafür schon mal. Und das Zweite ist, egal wie du geantwortet hättest, du hättest dein Gastgeschenk trotzdem bekommen. Ach so, natürlich.
Noch eine Schirmherrschaft.
Vielleicht fällt mir noch was ein, wenn das so einfach geht. Das machen wir ganz in Ruhe. Nein, und zwar bekommt jeder Gast, der hier bei mir im Bett liegt, ein Geschenk, eine Erinnerung an diesen Podcast. Und das passt jetzt ganz gut, dass ich ja begeisterter Hobbyastronom bin. Ich greife mal kurz zur Seite. Ich muss an meinen Bauchmuskeln dringend was machen. So, und zwar als Erinnerung.
Der Nackenstaffel, die also,
das darf man vorher schon. Wir haben es doch gleich sagen, geschafft. So, bekommt jeder Gast von mir.
Ein bisschen aufgeregt bin ich trotzdem. Ja,
ich halte das auch kurz erstmal einmal kurz in die Kamera. Ich auch guck mal, ich zittere. Ein bisschen. Ups. Einen echten Meteoriten. Der ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Kommt aus dem Asteroidengürtel.
Wow.
Mir hilft das immer, wenn ich Phasen habe, in denen ich, wenn ich nicht richtig weiter weiß oder verzweifelt bin oder nicht weiß, wo mir der Kopf steht, dann erdet mich das sehr. Mir zu überlegen, dass das kleine Ding 4,5 Milliarden Jahre schon unterwegs war, irgendwo da draußen und man keine Ahnung hat, was da draußen alles ist und sich nochmal bewusst macht, dass es auch eigentlich keine großen Grenzen auf diesem Planeten gibt, wenn man von oben drauf guckt und mir hilft das zwischendurch einfach immer wieder runterzukommen.
Danke.
Sehr, 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 sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast.
Danke.
Ich wünsche dir vor allem für deinen Job auch als Ministerpräsident weiter ganz, ganz viel Weitsicht in diesen Situationen. Ich habe einen Riesenrespekt vor dem Job, den du machst, den ihr als Politiker und Politikerin gerade macht, was ihr da alles zu stemmen habt. Ich glaube, wir können festhalten, dass gerade, um auf den Kern dieses Podcasts zurückzukommen, irgendwie die Pandemie uns gezeigt hat, dass uns ganz viel auf die Füße fallen kann und wir trotzdem versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen da was zu machen, aber dass es noch ganz viel zu entdecken gibt und sich noch ganz viel entwickeln wird. Und persönlich natürlich dir alles Gute und Gesundheit und Freude. Und ich freue mich dann schon drauf, wenn wir dann mal die UFO-Doku zusammen gucken.
Das machen wir. Danke. Und dir auch persönlich alles Gute.
Vielen, vielen Dank.
Gute Gesundheit.
Vielen Dank. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei dieser ersten Folge, Influencer-mäßig. Ne? Wenn euch es gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal sehr gerne. Es gibt ja, wie gesagt, alles auf allen Podcast-Plattformen zum Anhören und bei YouTube zum Angucken. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.